Dungeon Starter. Der Podcast fürs Rollenspiel leiten und spielen.
Im Unterreich gibt es keine Schatten. Im Unterreich gibt es keinen Raum für Fantasie. Es ist ein Ort der Wachsamkeit, aber nicht der Lebendigkeit. Ein Ort, an dem es keinen Platz für Hoffnungen und Träume gibt. Das ist ein kleines Zitat von Driste Urden. Ich kann euch nicht sagen, aus welchem Roman. Aber die Romanreihe hat mich so als Jugendlicher für einen ganz besonderen Ort begeistert. Und zwar für das Unterreich. Und in das Unterreich wollen der liebe Dominik und ich euch heute ein wenig entführen. Hallo Dominik.
Hallihallo. Ja, es ist das perfekte Thema, jetzt wo es draußen wieder länger hell ist, dass wir erstmal uns wieder in die Dunkelheit begeben.
Genau. Füge aus urheberrechtlichen Gründen nicht ein Going Deeper Underground von dem guten alten Jamiroquai. Obwohl, guten alten, ich weiß gar nicht, was er inzwischen macht. Keine Ahnung. Hm. Aber der Song fällt mir immer ein, wenn ich an Unterreich denke. Wie sieht eine Welt aus ohne Sonnenlicht und Himmel quasi? Also das ist unsere Tagesfrage, die wir bei unserer kleinen Expedition nachgehen wollen.
Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, weil ich bisher noch wenig Berührungspunkte mit dem Unterreich habe. Ich habe die Romane von Drizzt nie gelesen. Das ist noch so eine Bildungslücke von mir. Und mit Drizzt, nicht von Drizzt.
Da hast du mittlerweile auch was zu tun. Also ich weiß nicht, wie viele Romane inzwischen nachgeschoben wurden. Ich glaube, irgendwann bin ich auch rausgestiegen. Ich glaube, ich habe die ersten zwei Reihen gelesen. Also ist ja eigentlich, das fängt ja mit so einer, ich weiß nicht mehr, wie das erste Buch hieß, aber das fängt an, wo die Figur schon da ist. Mhm. Und das sind ja diese, wie heißt sie, die 10 Städte, wo du auch die Kampagne
machst. Icewind Dale, ja.
Icewind Dale, genau. Genau, und da beginnt die Geschichte und danach erzählt er quasi dann in den, gibt es eine Romanreihe, wo die Origin Story von Drizzt Do'Urden erzählt. Mhm. Genau, und das Unterreich, da in dem Fall ist es jetzt ein speziellen Ort aus den Forgotten Realms von D&D, von Dungeons and Dragons. Da können wir ja mal einsteigen. Also es ist so ein Motiv, glaube ich, was es in ganz vielen Fantasy-Welten. Wir können gucken, ob für uns auch noch was einfällt aus Sci-Fi. Aber ich glaube, so was das so spannend macht, das, glaube ich, ist sehr universal. Ja. Mhm. Also was man sagt, also das Unterreich, immer so ein bisschen Abgrenzung, sag ich mal, zwischen Dungeon. Also es ist kein reiner Ort irgendwie, sondern wirklich eine ganze Welt. Also die wirklich tief unter der Erde ist, wie so eine Parallelwelt, ja, wo es kein Licht gibt. Also es gibt alternative Lichtquellen, ja, wo es verschiedenste Völker gibt, die dort sind, eine eigene Art von Wildnis und halt natürlich dieses durchgehende Motiv Dunkelheit und absolut lebensfeindlich, vor allem für alle Oberflächenbewohner. Ich sag mal so in den neuesten D&D-Version nicht so schlimm, weil fast jeder Infrarotsicht hat. Aber normalerweise dann doch recht schwieriger Ort.
Ja, so der klassische Bereich von irgendwelchen untergegangenen Zivilisationen und dem, wovor die Oberflächenbewohner ihren Kindern immer Angst machen, dass dann die Kreaturen aus dem Unterreich kommen und einen holen.
Genau, und das ist auch, also bei Forgotten Realms, so ein Motiv ist immer so ein bisschen so der Fluchtort für verstoßene oder gefallene Völker. Ne? Also da gibt es ja einmal so die Dunkelelfen, die jetzt in den neueren Editionen sind, die jetzt auch nicht mehr per se böse, aber in den älteren zumindest die Lot anbeten, das ist so die Spinnengöttin, so die ein matriarchisches Priestersystem hat, also und die quasi, die das so ein bisschen, ich sag mal, Game of Thrones of Speed, irgendwie so diese dunklen Elfen Forgotten Realms, also so die Häuser, die in so einem konstanten Kampf gegeneinander, so ein Schattkriege angehalten werden und die Gunst ihrer Göttin halt ringen. Dann gibt es natürlich die Zwerge, die sind ja per se seit Moria sind die ja unter der Erde, die sind sozusagen auch immer so an der Grenze zum Unterreich. Aber da gibt es ja auch die
Dunkelzwerge auch
noch. Genau, die Derro, weiß ich nicht, glaube ich. Draugr, genau, die Draugr. Ja. Die quasi so die, ja, es kommt auch immer drauf an, wo man sich bewegt, aber auch meistens so, die haben zu tief gegraben. Sei es von den Göttern, die sie angebetet haben oder was auch immer, sind so die verzerrten Brüder von den Zwergen. Ne? Mhm. Die Svefnebli hat man auch, so die eigenen Gnomenvölker. Ja. Und natürlich zum Beispiel die Illithiden, die Gedankenschinder, die treiben sich da auch unten rum. Und ganz, ganz viele. Also das, vielleicht können wir mit den Völkern mal anfangen. Also das finde ich, ist immer so ein, ein spannendes Thema. Wie sieht das denn aus? Ne? Also so eine Gesellschaft, die unter der Erde lebt, wie funktioniert die denn anders? Ne? Also das sind so Sachen, die man, glaube ich, auch als Spielleitung so ein bisschen immer ganz gut vermitteln kann und was so viel den Ton bestimmt. Also ich habe mir damals, da warst du auch dabei, unser Abstieg in die Unterreiche, da habe ich mir von dieses Abenteuer Out of the Abyss, habe ich mir damals eher so als Quellenbuch geholt. Wir haben es ja nicht, ich habe es nicht gespielt, habe mir da so Dinge rausgenommen, einfach weil da viele Sachen drin sind, wie zum Beispiel Pilze so als Hauptnahrungsmittel, ne, was überall wächst in verschiedenen Formen, teilweise auch interessante Effekte hat. Mhm. Dann Lichtquellen sind halt natürlich im Unterreich dann immer so das Ding, was machst du denn? Ne? Also hast du deine eigene dabei, dann gibt's Magie, spielt dann immer eine Rolle mit Nachtsicht, aber auch es ist schon ein langer Tag gewesen. leuchtendes Moos und solche Dinge alles. Und natürlich dann auch, meistens musst du immer misstrauisch sein, wenn du irgendwo Licht siehst. Ne? Also ist es, wer steckt dahinter? Also
der klassische Anglerfisch.
Der klassische Anglerfisch, genau. Genau.
Ja, oder halt auch andere Wahrnehmungsoptionen. Also irgendwie, es gibt ja auch Monster, die dann über Vibrationen spüren können, die vielleicht auch besser riechen können, was man ja auch mit Magie dann entsprechend bei Dungeons & Dragons irgendwie emulieren kann.
Nahrung, klar, so ein, was essen wir denn, was trinken wir denn? Das kannst du, glaube ich, immer im Unterreich super machen. Mhm. Und natürlich dann auch, was so anfängt, Nutztiere. Ne? Also wir hatten damals ja, glaube ich, auch eine Grumstadt, da haben dann Käfer eine große Rolle gespielt, so Leuchtkäfer oder so große Lastentier, Käfer, also alles, was an der Oberfläche ist, funktioniert da unten nicht. Also auch da musst du überlegen, so eine Gesellschaft, was hat die für Tiere? Ja, also bei den Dunkelelfen spielen natürlich Spinnen eine große Rolle, aber die benutzen die auch für alles Mögliche, auch für den Kampf und sowas. Mhm. Und natürlich Monster, das ist natürlich, finde ich, mit eins der spannendsten Elemente. Aber es ist halt immer im Gegensatz, also es ist immer dreidimensional. Du hast immer eine Decke über dir. Ne? Also man muss sich vorstellen, das sind ja nicht nur, also klar, es sind nicht nur die engen Gänge, es gibt auch lichtlose Meere im Unterreich. Also du kommst irgendwo an und da ist Flüsse, Meere, riesige Systeme, aber halt auch viele Gänge und sowas. Und da gibt es halt die interessantesten Monster, die dann verschiedenste Strategien entwickeln. Gibt's zum Beispiel, ich glaube, den Roper, wie heißt der denn auf Deutsch, weiß ich gar nicht. Der sieht aus wie so ein Stalaktit oder Stalagmit, je nachdem, ob er auf dem Boden steht oder an der Decke hängt, mit Tentakeln, solche Sachen, also so getarnte Wesen. Mhm. Aber da können wir auch gleich ja nochmal ein bisschen reinschauen. Mal ein bisschen Material am Start. Genau, ich glaube, was den Weltenbau angeht, einmal natürlich so Zivilisationen, Völker, total spannend, aber eben auch so dieses Explorative, ne? Wie bewegen wir uns fort, wie sieht denn die Wildnis dort aus?
Ja, oder auch, wie fühlt sich das Ganze an? Also ich finde es besonders spannend, so mal mit anderen Sinneseindrücken so zu arbeiten. So das klassische an der Oberwelt Spielende ist ja quasi, ihr seht das und das oder euch fällt jetzt das und das auf, dass ihr das seht. Und das hat man ja jetzt bei den Unterreichskampagnen eher seltener. Also da kündigen sich die Sachen ja meistens auf eine andere Art und Weise an oder man kriegt die Umgebung anders mit. Das heißt, da wird viel mehr mit irgendwelchen anderen Sinneseindrücken gearbeitet. Also dass irgendwelche Sachen dadurch ankündigen, dass, keine Ahnung, der Boden vibriert oder sowas oder dass Wasserpfützen anfangen so ein bisschen zu schwappen, dass es vielleicht auf irgendeine bestimmte Art und Weise riecht oder dass halt irgendwelche Geräusche auftauchen, die halt dann durch den Hall oder das Echo irgendwie verzerrt sind und gar nicht so zuordnenbar sind, sondern dass man weiß, okay, da ist jetzt irgendwas, aber ich weiß gar nicht genau, woher es kommt. Und auch Temperatur, glaube ich, ist auch so ein wichtiges Ding. Also, dass es grundsätzlich kälter in den Höhlen ist.
Ist ja, dann kommst du halt dahin, wo die Lava fließt. Ne? Oh, ja. Also auch sowas gibt es dann ne? Mit den Toega-Städten mit Lava, Lava-Kanälen und sowas.
Ja, und ich finde, man kann halt so Kontraste wesentlich besser setzen. Also beispielsweise, wenn jetzt irgendwie zwei Spielsessions nur irgendwie von Gang zu Gang gekrochen ist und sich durch irgendwelche engen Spalten gezwängt hat, dass man dann in so eine große Kaverne kommt, wo einfach so ein riesiger Riss durch die Erde geht, wo vielleicht sogar noch so vereinzelte Sonnenstrahlen von oben nochmal so ganz unten so ein bisschen reinfallen. Oder halt ja so ein See oder so einen unterirdischen Wald gibt's ja teilweise auch mit irgendwelchen magischen Lichtern, wo dann halt auf einmal so eine grüne Oase da ist, die im Prinzip fast alles bietet, was auch irgendwie an der Oberwelt gibt, nur halt in weird.
Ja, also das ist auch sehr spannend. Also es gibt ja verschiedene Varianten. Also wenn wir zum Beispiel in die vierte Edition von Dungeons & Dragons gucken, das war ja eine ganz eigene. Das war dieses Nentir Vale und das war so diese ganz eigene Setting, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich hatte mir das System jetzt, ich habe es nie gespielt, aber ich habe einige Quellen, wenn mir so über die Jahre mal als PDF zumindest zugelegt. Und da ist die Underdark ganz speziell. Also da ist es, also es ist nicht nur einfach so ein natürlicher Raum irgendwie, also natürlich Köhlen, sondern da auch, da gibt es so einen Götterkrieg, der in der Vergangenheit lag und da gibt es halt einen Gott, Torok, gehe ich jetzt nicht komplett drauf ein, aber könnt ihr gerne mal Turok googeln, ist eine spannende Geschichte. Und da ist es wirklich so, das ist so dieser Gott des Wahnsinns und der Folter, der auch verstümmelt ist und der ist für immer im Unterreich halt eben eingeschlossen. Und der kriecht da rum. Und das, wo der durchgekrochen ist, ist quasi wie so, gibt so ein paar Highways, ne? Also theoretisch kann man ihm sogar begegnen. Also der kriecht da immer noch rum. Und da ist es dann wirklich so, dass dann im Unterreich zum Beispiel sowohl zum Feenreich als auch zum Shadow Dark dann wirklich so Bubbles sind. Also das ist dann so ein bisschen Multiverse. Also du läufst durch den Gang und läufst plötzlich irgendwie ins Shadow Dark, also in diese Schattenebene oder halt ins Feywild, in die Feenebene. Und das ist dann jeweils, weil es auch dort halt dann unterirdisch ist, nochmal eine Ecke gefährlicher und die Kreaturen da sind halt noch abgefahrener. Also da ist das wirklich wie so ein Schweizer Käse, das Unterreich. Du kannst halt jederzeit irgendwo reinstolpern. Und die haben auch so einige spannende Städte. Zum Beispiel gab es dann eine Stadt, die irgendwie, gab es so eine Heldengruppe, die unterwegs war im Unterreich und Turok hat die irgendwie gefangen und der hat die dann für alle Zeiten quälen wollen und die wurden befreit. Und das hat ihm dann nicht gefallen irgendwie. Und dann hat er quasi so eine komplette Stadt, also das macht er manchmal, so eine komplette Stadt von der Oberfläche nach unten gerissen. Und da kannst du dann hin, das ist dann über so einen Spalt, ist quasi diese Stadt, die von oben herabgestürzt ist, kannst du diesen Ruin, wo die Leute von dieser Stadt halt immer noch leben, die aber alle verflucht sind sozusagen, kannst du dich dann rumtreiben. Also das zum Beispiel auch, fand ich eine ganz spannende Interpretation vom Unterreich. Also wenn ihr da selber homebrewt oder so, da kann man richtig wild werden, ne, was man da macht. Also gerade was für die Durchlässigkeit angeht, zu anderen Reichen.
Ja, ansonsten, was ist noch für die Kampagne im Unterreich irgendwie ganz spannend? Ich finde auch so Sachen wie die Versorgung ist ja auch relevant. Also was haben wir für Materialien, die wir mit runternehmen können? Wie stellen wir denn unsere Beleuchtung sicher? Und welche Rolle nimmt das Ganze ein? Also du hast ja vorhin das andere Buch schon mal angesprochen, das ich ganz gerne benutze, von Lamentations of the Flame Princess. Veins of the Earth heißt das. Das ist quasi so deren Unterreich-Setting. Da ist auch Licht beispielsweise als Ressource genannt. Also, dass man das zum einen halt benutzen kann, um halt irgendwie Licht zu machen. Aber zum anderen, dass es halt auch so eine Moralressource ist für die Gruppe. Oder auch eine Tauschressource, die natürlich auch andere Leute oder andere Monster haben wollen, weil es sehr begehrt ist. Und dass man auch ausgeben kann, um vielleicht gegen gewisse Monster einen Vorteil zu haben, die vielleicht lichtempfindlicher sind. Und dann muss man natürlich dann entsprechend sorgsam damit umgehen und sich überlegen, ob gebe ich das jetzt aus, wie viel ist mir das gerade wert, kann ich es mir leisten, irgendwann im Dunkeln da zu sitzen. Ja, und auch gerade noch so der Punkt, dass natürlich durch die Ressourcenknappheit, die man vielleicht unter Tage irgendwie hat oder die Begrenztheit der Materialien, dass manche Sachen auch nochmal ganz anders wertvoll sein können oder entsprechend, dass Tauschgeschäfte wesentlich lukrativer und wichtiger sind als jetzt an der Oberwelt.
Da gibt es auch so ein ganz spannendes Konzept, ich glaube, das gibt es bei D&D sowohl in der 4. als auch in der 5. Edition, dass es dann Orte gibt, die, also dadurch, dass die Völker ja so stark konkurrieren und ich sag mal so, die meisten, also es gibt die Kuatoa, gibt es da unten auch noch in Westgewässern, ne, diese verrückten Fischmenschenwesen. Da gibt es noch die Abulet, das sind diese, wie beschreibt man die eigentlich immer ganz gut, ich weiß nicht, so Tentakel, psionische Tentakelfische mit Weltmachtsfantasien.
Ja.
Also dadurch, dass sie alle da so verfeindet sind und sich bekämpfen, aber dass es dann immer so eine Art neutralen Hafen gibt, so eine Art Markt, wo alle handeln, ne? Weil alle ja doch irgendwie manchmal was von den anderen brauchen. Das fand ich so ein spannendes Motiv, was man auch mal mitdenken kann, wo du sagst, wenn es so um so Dinge geht, wo geht man denn hin? Also um auf neutralem Boden mit irgendjemandem zu sprechen zum Beispiel oder irgendwie sich auszutauschen.
Ja, und ich finde es auch immer ganz spannend, so wie kommt man überhaupt in das Underdark rein? Ist das jetzt ein so, man findet quasi ein Loch in der Wand, steigt durch und ist auf einmal da? Oder ist das was, wir stürzen irgendwo durch eine Spalte runter oder wir gehen vielleicht gezielt auf die Suche danach, dass es quasi in einem Dungeon oder sowas einen gemunkelten Eingang gibt? Oder jetzt wie in Tiefwasser, dass es tatsächlich auch einen Dungeon gibt, über dem eine Taverne, glaube ich, sogar steht, wo man dann als Abenteuer rein kann, so als Challenge dann irgendwas darunter erkunden kann, wo es dann auch zuerst durch normale Dungeons geht und irgendwann dann halt im Unterreich und sogar mit einem Unterreichshafen, glaube ich, sogar aufhört. Also da gibt es dann viele Einstiegsmöglichkeiten. Ja.
Genau, aber das ist ein ganz spannendes Thema. Also wenn man ja sagt, ich habe eine Oberflächenkampagne und will die nach unten bringen, ne? Oder ich habe eine Kampagne von Oberflächenbewohnern, die im Unterreich sind. Also das ist ja so ein Weg. Also bei euch damals bei der Kampagne war einfach eine Höhle, wo ein Loch war und ihr so, wir gehen das Loch rein und dann seid ihr immer tiefer abgestiegen.
Und der Matthias so, shit, warum?
Genau, da musste ich damals spontan alles umwerfen und mir, wie das schon erwähnt, Out of the Abyss kaufen. Aber da habe ich, also bei Out of the Abyss ist es ja eigentlich so, da gibt es dann auch, glaube ich, da fängt man an als Gefangener der Dunkelelfen. Also dann die Gruppe sozusagen der Spielenden und so eine Handvoll NPCs, die sind in so einem Vorlager, bevor sie irgendwie weiterverkauft oder weitergebracht werden. Und da haben sie halt die Chance, dann irgendwie zu entkommen. Ja. Mhm. Und ich glaube, in dem Buch gibt es auch eine Liste, wie man denn dort gelandet sein kann. Ja, also das wird erklärt. Aber ich habe auch noch, das kann ich euch da draußen auch sehr empfehlen, also wenn ihr auf 5e-Monster steht, das ist eine Reihe, da gibt es drei Bücher, kann sein, dass es mittlerweile auch schon mehr gibt, die heißen Monsters of, also da gibt es Monsters of the City, Phalanx und eins Monsters of the Underworld, was sich tatsächlich so mit dem Unterreich beschäftigt. Da wird am Anfang, hier gibt es so eine Tabelle einfach mit Adventure-Hooks. Das finde ich auch sehr spannend. Das sind so Sachen wie, dass sie halt hier so, die müssen irgendwie eine seltene Pflanze aus dem Unterreich holen, um irgendjemanden, hier ist eine Prinzessin, ein bisschen lame, ja, und irgendjemand, der stirbt und es gibt nur diese Zutat, gibt es nur Unterreichen, die müssen sie rausholen. Ne? Oder irgendeinen magischen Gegenstand müssen sie rausholen. Oder müssen irgendeine von den Städten infiltrieren, die es da unten gibt. Oder hier gibt es dann auch einfach, ja, sie stürzen irgendwie ein und sind ganz tief weit unten. Also hast du in irgendeinem Dungeon oder irgendwo irgendwas passiert, sie fallen irgendwo in eine Rutsche oder stürzen ab oder irgendwie landen sie mitten im Unterreich, müssen nach Hause finden. Mhm. Oder irgendwie gibt es eine Mordserie bei den Zwergen und das ist die Spur für den Unterreich. Also da gibt es eine ganze Liste, also darüber kann man sich halt Gedanken machen, wie, was ist denn der Hook, mit dem man jemand dazu kriegt ich habe es euch damals ja, glaube ich, euren Charakteren auch gesagt, ja, ihr wisst, die Charaktere wissen, dass das der gefährlichste Ort ist in dieser Welt, wo man einfach nicht hingeht. Sind trotzdem hingegangen, da war das ganz easy, obwohl ich es eigentlich an der Stelle eigentlich gesagt habe, nicht zu machen. Aber da gibt es, glaube ich, ganz viele Dinge, ne, wo man sich Gedanken machen kann, wie kriegt man so runter.
Ja, und dann halt die verschiedenen Herausforderungen, vor denen man steht. Ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, man folgt jetzt einer Dunkelelfen-Truppe, die irgendwie auf der Oberfläche so einen Raubzug durchgeführt hat und verfolgt jetzt quasi ins Underdark und versucht sie dann darzustellen auf ihrem, ja, auf ihrem gewohnten Territorium sozusagen. Und können wir da jetzt irgendwie vorbereitet reingehen oder wie bereiten wir uns als Abenteuergruppe überhaupt drauf vor? Welche Informationen können wir denn überhaupt kriegen? Oder ja, fallen wir halt einfach rein und müssen halt sehen, wie wir dann klarkommen.
Genau, also an sich sollte es, glaube ich, immer so ein recht unbekannter Ort sein, wo die Eltern den Kindern Schauergeschichten erzählen oder so. Glaube ich, das tut dem Ganzen ganz gut und man das wirklich so erkundet. Also klar, du kannst auch, glaube ich, sprichst auch nichts dagegen, deine Kampagne zu starten. Dass du sagst, okay, wir sind eben eine Gruppe aus Dunkelelf, Zwerg und, keine Ahnung, Tiefengnom oder sowas oder vielleicht noch irgendwie ein Ork oder irgendwas, also keine Ahnung, was, oder eben, die da unten sich auskennen, ja. Also was kannst du auch spielen, finde ich persönlich jetzt nicht so reizvoll, wie wenn du diesen Fish-out-of-water-Moment hast, von wegen keiner weiß so richtig, was uns erwartet, ja. Mhm. Ja, und was du vorhin auch schon mal angesprochen hast, was ich auch spannend finde, ist halt so das Terrain, ne? Also Lava, so ein Ding, dann hatten wir, was wir auch in diesem Out of the Abyss beschrieben wird, ist so ein ganz großer, wie so ein Canyon, wo einfach Spinnennetze gespannt sind, durch die du halt durchläufst. Da hattet ihr so ein paar Führer. Also da kannst du, um auf Sly Flourish zurückzukommen, fantastic places, kannst du da wirklich fantastischste Orte dir ausdenken und dort abfeiern von irgendwelchen Pilzstädten. Also da kannst du wirklich bizarr werden, ja. Ich denke auch immer gern an Schleime, wenn ich an Unterreich denke. Solche Dinge, ja.
Schleime und Moose und die verschiedenen Effekte, die Pilze haben können durch die Sporen, die sie verteilen. Ja. Gase, die irgendwo aufsteigen. Ja. Kristalle, ja.
Kristalle auch. Und das halt auch bei den Monstern, ja. Also ich finde dieses Monster of the Underworld, da sind halt echt auch ganz viel so Elementare, also das Thema Elementare, ne? Also da gibt es viel so Lava-Monster, Kristallmonster, ne? Also Drachen und sowas. Oder Lava-Drachen, da hast du alles und auch Pilze, auch so im Sinne von Last of Us, also Pilzinfektionen mit Pilzzombies und sowas, oder hast natürlich die gefährlichen, oder hast, gibt die Mykoniten, das sind die freundlichen Pilze von nebenan, also die so ganz fremdartig humanoid sind. Und natürlich auch, finde ich, halt Untote sind auch super, ne? Also für unter der Erde.
Ja,
Und natürlich Spinnen. Also das ist, glaube ich, was man gut bedient. Nicht nur bei den Dunkelelfen, aber generell sehr gut bedienen kann. Ja. Oder auch natürlich Echsen, Reitechsen, Lastentiere. Also da gibt's
ja, alle Sorten von Käfern oder auch Würmern.
Ja, auch da halt skalieren, ne? Also bis zum, ich glaube, der heißt der Purple Worm, also dass du so einen Wurm hast, der sich durchs Unterreich gräbt und du so in seiner, entweder begegnest du ihm halt oder du läufst, bewegst dich in seiner Spur, ne? Irgendwie.
Ja, da gibt's in Veins of the Earth gibt's ein schönes Monster, das ist quasi ein riesiger Wurm, der sich durchs Unterreich frisst.
Ja.
Wo in dem, im Panzer, also dem Chitinpanzer von diesem Wurm quasi irgendwelche Zivilisationen sich eingenistet haben, weil der sich halt entsprechend langsam vorangräbt.
Sehr schön.
Die dann quasi in diesem Panzer wohnen und es gibt auch eine große Bibliothek, sozusagen die Unterreichsbibliothek von Alexandria, so gefühlt, die quasi da reingebaut ist. Und dann kannst du halt ein Stückchen mitfahren oder kannst du da halt irgendwie austauschen. Das ist quasi dann der neutrale Tauschplatz dieser Wurm, der sich halt einfach da durchgräbt.
Das klingt fand ich auch eine sehr, sehr coole Idee. Ziemlich abgefahren. Ja, das gefällt mir. Da würde ich auch mal vorbeischauen, ne? Ja, was es halt auch noch gibt, das ist relativ frisch. Completely Unfathomable von Jason Schultes, Assassin's Words und Wizardy. Also auch Richtung OSA, also ein Abenteuer. Und also das ist sehr, sehr silly, sag ich mal. Also das ist wirklich Oldschool Science Fantasy. Also du ziemlich konstruierten Plot, warum die Gruppe da runtergeht ins Unterreich oder Underworld. Und das Erste, den du triffst, ist irgendwie so ein Bär mit Anzug, der ist irgendwie so ein Professor aus der Zukunft, der mit seinem Erzfeind irgendwie, der zusammen dahin geschleudert wurde. Und da ist es wirklich so, da ist eher, je tiefer du reinkommst, das ist eher so dieses Chaos-Prinzip. Also es wird immer abgedrehter und es gibt wie so eine Chaos-Strahlung, die immer alles immer mehr verändert. Also wenn ihr was wirklich Durchgeknalltes euch mal reinziehen wollt, also ich weiß nicht, oder auch vielleicht spielen, schaut euch das mal an. Das ist wirklich abgefahren. Also da gibt es auch Cthulhuide Einflüsse, Wurmpriester, da findet ihr die verrücktesten Monsterbegegnungen und Kulte und ich sag mal so Science-Einflüsse, die da noch mit reintröpfeln stellenweise. Das ist richtig abgefahren. Aber das ist halt schon, würde ich sagen, auf 11 gedreht, so dieses Motiv Unterreich.
Aber was mir gerade beim Buch durchblättern noch so ein bisschen aufgefallen ist, ist quasi auch so ein bisschen die Abwechslung irgendwie reinzubringen in das Normale. Da gibt es zum Beispiel am Anfang eine Zufallstabelle mit 50 Gesteinsmöglichkeiten, die man so trifft. Also dass man einfach würfeln kann, was für Gestein gibt es da. Dann gibt es dann eine Zufallstabelle mit Gerüchen und mit was man quasi hören kann. Da kann man sich dann einfach zusammenwürfeln und kann dann die nächste Höhle dann so ein bisschen beschreiben. Und natürlich das Thema Vertikalität, weil natürlich auch viel dann wahrscheinlich geklettert werden muss und auch viele der Monster, die einem da begegnen, selbst auch sehr gut klettern können und dann von oben attackieren oder halt auch mal durch irgendwelche kleinen Löcher irgendwohin verschwinden.
Ja, das wird auch bei Driftwood gut beschrieben. Der hat dann auch so eine Phase, wo er so als einsamer Ranger so sein Leben, wo er alleine einsam halt lebt und dann lernt er auch irgendwann die Tiefgnomen kennen und das hat auch so dieses auf Stein schlagen, also dieses oder Stein erkennen, so wie man dann sich orientieren kann und dass man das wiedererkennt und sowas alles. Ja, und natürlich, wir kennen es von den Zwergen, ist das natürlich auch immer natürlich so wertvolle Mineralien, Elemente, nach denen gegraben wird, halt wirklich, ne? Das glaube ich auch was immer spannend ist, so die Minen von Moria, so ein bisschen. Ja, wir haben auch was auch super System ist für Unterreiches, glaube ich, was wir gespielt hatten schon. Shadow Dark, glaube ich, das bedient das auch richtig gut, dieses Motiv.
Ja.
Genau, habe ich letztens in einem Podcast, hat jemand darüber gesprochen, wie cool das denn wäre. Also es gibt ja neues Herr der Ringe von Fantasy Flight Games, Rollenspiel, und da gibt es auch einen eigenen Band für Moria. Und er meinte, Moria mit einer Gruppe von Zwergen zu spielen oder auch plus Mensch Elf, was wir, und das mit Shadow Dark, das wäre eine gute Paarung. Fand ich auch sehr spannend. Also gut vorstellen. Ne?
Ja, was ich aus dem Veins of the Earth noch ziemlich cool fand, es gibt ein relativ langes Kapitel darüber, wie man die Sachen kartografiert oder wie man das quasi irgendwie sich so visuell begreiflich machen kann, wie die Sachen zusammenhängen. Und da sind auch einige coole Ideen drin, wie man das quasi als Karten irgendwie gestalten kann. Also wie man da mit übereinander liegenden Linien arbeiten kann oder wie man quasi mit so Vierecken quasi auch darstellen kann, wie die Sachen miteinander verbunden sind. Also dass man quasi so ein auf der Kante stehendes Viereck malt und dann quasi jede von den Seiten von dem Viereck quasi Norden, Süden, Westen, Osten dann entsprechend sind.
Okay.
Und dann hat man quasi eine horizontale Linie oben drüber und eine horizontale Linie unten drunter, die dann quasi für Fußboden und Decke stehen. Und dann kann man entsprechend von da aus dann die Gänge miteinander verknüpfen, quasi in welche Himmelsrichtung das Ganze rausgeht oder ob es nach oben rausgeht, nach unten rausgeht. Und kann das im Prinzip so miteinander irgendwie verbinden. Also dass man quasi so eine eigene Kartensprache auch irgendwie entwickeln muss, weil es halt nicht einfach nur so, ja, lauf halt 5 Kilometer nach Osten, dann bist du in der nächsten Stadt, sondern du musst halt auch irgendwie, keine Ahnung, mal irgendwie nach oben, nach unten raus.
Ja.
Musst halt irgendwelche sonstigen Verwirrungen nehmen.
Das ist spannend, ja.
Und da gibt es natürlich dann auch Zufallstabellen, wie man sich sowas halt entsprechend schnell zusammenwürfeln kann. Dass man da auch einen spannenden Dungeon hat, der halt einfach nicht nur eindimensional ist.
Ja, das ist, glaube ich, immer die Herausforderung, wenn man diese 2D-Karten vor sich hat, dass man diese Dimensionen in der Beschreibung von Orten und Plätzen immer irgendwie mitdenkt.
Ja, ja. Und zumindest ich habe jetzt kein Talent, um so isometrische Karten zu malen, die auch dann die Dreidimensionalität irgendwie hinkriegen.
Ich auch nicht. Ich glaube, davon hatten wir es ja in unserer Kartenfolge auch schon ein bisschen, das Thema. Ja, ja, ich habe noch einen Tipp, das habe ich mir auch mal aus Interesse und Nostalgiegründen geholt, das heißt Night Below. Das ist eine ziemlich große Kampagne, auch aus den frühen D&D-Zeiten, als die es doch TSA war. Das sind auch 3 Bücher mit einer ziemlich tiefgreifenden Unterreichkampagne. Das ist auch recht spannend. Also das ist dann auch so mit, da gibt es einen recht großen Plot, wo es auch über das Schicksal des Oberreichs sozusagen geht, ne? Und gibt es ganz guten Hook, aber auch da wirklich zieht sich relativ lange, bis dann wirklich bis alles klar wird. Und das ist extrem viel Material, was es da an Städten, Kulturen gibt. Und aber auch da so dieses Faction Play wird da ganz gut beschrieben. Also zum Beispiel Elitiden, die nicht geeint sind. Die einen finden es gut, was da passiert, die anderen finden es nicht so gut. Also wo man dann auch als für die Spielenden dann ganz spannende Ansatzpunkte hat, ne? Also wo das als ein bisschen beschrieben wird.
Mhm.
Ist halt sehr oldschool-y, würde ich mal sagen, die Darstellung und alles, wie das auch noch beschrieben ist. Aber das ist, wenn man sich aber so mit Unterreich einlesen will und Ideen sammelt, ist das auch noch ein super Mine. Passt ja gut. Ideenmine.
Ja.
Und dann habe ich noch was, das ist so ein kleineres Spiel, das habe ich mir, das heißt Belly of the Beast. Das ist auch recht interessantes Setting sozusagen, dass quasi ein riesen Meteorit auf den Planet gefallen ist vor hunderten von Jahren, ja, und dann lag er erstmal rum und dann irgendwann ist er irgendwie aufgegangen und da war eine riesen Kreatur drin und die hat angefangen halt alles zu verschlingen. Also das ist so ein bisschen so der Mythos, das Biest, ja, das alles verschlingt und du bist quasi so ein Überlebender, der in dem Körper von diesem riesen Biest, ja. Also dass halt wirklich ganze Imperien und Städte auf verschiedenen Planeten alles schon gefressen hat und das halt nicht verdaut ist. Aber das Setting an sich ist halt auch wie so ein Unterreich, begrenzt durch quasi den Magen und die Hülle von diesem Wesen, wo du auch nie rauskommst. Und du spielst halt dann wirklich so, selbst so postapokalyptisches Fantasy, von welchen die da drin sich halt bewegen und dann aus ihrer Siedlung immer wieder losziehen an unterschiedlichste Orte und so ein Survival Setting sozusagen, sich darin bewegen müssen. Ja. Das finde ich auch sehr spannend. Da gibt es dann auch so Szenen, wenn dir das Essen ausgeht und du fängst an, das Fleisch zu essen, also das vom Wurm, das dann irgendwie üble Effekte hat, dass du wahnsinnig wirst und sowas. Also und auch die Orte, die du da findest, ne? Also die Spuren von den Kulturen, das ist quasi dieses, was wir oft schon drüber gesprochen haben, dass eigentlich jede Welt eine postapokalyptische Welt ist, das hast du halt da, dann kannst du wirklich viel ausspielen. Und das, glaube ich, kann man auch gut ins Unterreich halt übertragen, sowas wie vorhin schon angesprochen hat, diese Toro-Geschichte mit dieser Stadt, die von oben runtergerissen ist. Ich glaube, sowas kannst du viel, also kannst sehr viel auch so die Urzeit oder so die mythische Zeit von deinem Setting kannst du im Unterreich, glaube ich, auch ganz schön so zum Leben erwecken ein bisschen.
Mhm. Ja, ich finde, es gibt auch ganz viele so realweltliche Inspirationen, die man irgendwie ganz gut nutzen kann. Also in Vietnam gibt es, glaube ich, eine große Höhle, wo auch so ein bisschen Sonne reinkommt von oben, die aber so groß ist, dass da so ein eigener kleiner Regenwald ist mit so einem kleinen Ökosystem, das sich da irgendwie etabliert hat, wo man auch irgendwie so mehrtägige Touren durchmachen kann, die aber auch halt nur ein paar Leute irgendwie jedes Jahr reinlassen, damit halt das Ökosystem nicht irgendwie kippt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und so im Bereich von der Türkei gibt es, glaube ich, auch so unterirdische Städte, die quasi da reingegraben haben, wo man heutzutage auch noch rein kann, die halt wirklich irgendwie, keine Ahnung, mehrere Kilometer tief da in die Erde reingegraben worden sind. mit Straßen und sonst und kompletten Gebäuden und unterirdisch, das ist schon krass. Da kann man sich auch ganz, glaube ich, ganz gut inspirieren lassen.
Denke ich direkt auch an Petra, an die Stadt, die man ja auch aus Indiana Jones und der letzte Kreuzzug kennt. Die ist genau, auch sehr spannend. Ja, das habe ich mir tatsächlich hier auch aufgeschrieben. Also wirklich die reale Welt, also Hüllen an sich, kann man sich auch, also klar, da haben sich die ganzen Fantasy-Leute auch bedient. Also Themen wie so augenlose Fische oder irgendwelche weißen Krabben und so diese, wenn du selber mal in der Höhle warst, also ich glaube, da kannst du viel so dieses Klaustrophobische vielleicht auch, ne? Aber auch das, was du beschreibst, diese riesigen Höhlen, die halt auch so ganz eigen irgendwie sind.
Ja, und ich meine, es gibt ja mittlerweile auch genug YouTuber, Influencer, die halt irgendwie auch Cave-Diving machen oder halt auch irgendwie irgendwelche Höhlen irgendwie reinklettern. Es gibt auch irgendwie einen, der sich irgendwo im Wilden Westen so eine alte Goldgräberstadt gekauft hat, so mitten in der Wüste.
Okay.
Und dann Videos dazu macht, wie er jetzt quasi diese ganzen Tunnel wieder aufmacht und quasi diese ganzen Aufzüge wieder irgendwie in Gang bringt und dann mit der Lore da so ein bisschen reinfährt und guckt, was ist noch nicht einsturzgefährdet, wo kann man da so ein bisschen rein und einfach diese Systeme mal erkunden, die sie da gebuddelt haben. Mit allem, was er da irgendwie so findet an Ablagerungen und was sie da an Material zurückgelassen haben. Das finde ich eigentlich auch ganz, ganz cool so als Stimmungsding. Und was ich gerade noch gefunden habe, was ich mir auch noch notiert habe, habe ich mir hier so ein Lesezeichen reingelegt, ist so auch das Thema Licht. Licht ist ja nicht nur gleich Licht, also das gibt es ja auch in zig verschiedenen Farben und irgendwie warm, kalt, wie sich's anfühlt oder wie man das quasi auch darstellen kann als ruhig oder eher flackernd oder irgendwie flüchtig. Also gibt es ja zigtausende Ausprägungen. Und da gibt es in dem Veins of the Earth gibt es auch ein paar Seiten zu dem Thema Lampen.
Ja.
Und da kann man auch verschiedene sehr, sehr abgefahrene Lampen mit reinnehmen. Da habe ich mir mal zwei Favoriten gerade eben rausgesucht.
Ja.
Das eine ist das Geistlicht. Das ist quasi irgendwie so ein Geist, der in einen goldenen Käfig eingesperrt ist.
Okay, so ein bisschen wie die leuchtende Fee oder was?
Der quasi nicht aus sich selbst rausleuchtet, sondern der halt quasi Sachen, mit denen er Kontakt kommt, altern lässt.
Ah, okay.
Und Gold ist wohl das Material, was halt möglichst, also relativ langsam altert. Das heißt, der frisst sich auch durch die Lampe irgendwann durch und entkommt dann. Du kannst ihm aber quasi Sachen in diese Lampe reinstecken, die dann halt altern und irgendwann zerfallen. Oder er ätzt halt irgendwann, also er altert quasi das Gold irgendwann weg und du musst dann quasi das Gold irgendwie dann wieder draußen drauf bringen.
Ja, ranschaffen.
Ja.
Das ist auch
cool. Und das Zweite, was ich mega geil kreativ fand, ist einfach, du hast eine Portallampe. Du hast eine Lampe, in der quasi einfach so ein kleines Dimensionsloch sozusagen drin ist.
Okay.
Das quasi einfach nur ein Loch in eine andere Dimension aufmacht, wo es halt hell ist.
Und die Sonne scheint. Oder?
Und dadurch scheint quasi das Licht rein. Das heißt, du hast zum einen halt irgendwie so die Konditionen, die halt in dieser anderen Welt passieren. Also wenn es in der anderen Welt irgendwie Nacht und Tag gibt, dann gibt es halt Situationen, wo deine Lampe halt nicht mehr funktioniert, wo du aber dann auch wieder weißt, was für eine Uhrzeit man vielleicht hat. Mhm. Oder halt auch die Gefahr, dass jemand halt dieses kleine Loch in der Dimension findet. Und dann über die Lampe quasi mit dir Kontakt aufnimmt oder da rauskommt sozusagen. Das ist
auch cool.
Finde ich auch irgendwie sehr, sehr kreatives Konzept.
Ja, was, wo du noch mit Realwelt, wo ich auch dran denken muss, ist so Höllendarstellung, ne? Das ist ja eigentlich auch noch was total naheliegend ist, so Unterreich, Hölle. Und auch da gibt's, also jetzt bei den, ich sag, großen Dungeons & Dragons Welten, sowohl bei der vierten als auch bei der fünften Edition, auch da gibt es dann so Kontaktpunkte, ne? Also vielleicht ist da die Wand irgendwie ein bisschen dünner oder bei den ganzen Völkern, welche Dunkelelfen haben auch viel mit Dämonen zu tun, sind die auch da am Start, haben ihre eigene Agenda. Also zum Beispiel, ich will das auch nicht spoilern, Out of the Abyss heißt nicht umsonst Out of the Abyss, da gibt es eine größere Dämonen-Storyline, die da ziemlich auf die Spitze getrieben haben. Aber das ist zum Beispiel auch was man, glaube ich, ganz gut mitdenken kann immer, ne? Also wie ist es damit? Und auch wenn es, gerade wenn der, man denkt immer so schnell an so kleine Höhlenendgänge, aber auch zum Beispiel so Monster wie Drachen oder sowas, ne? Wo du sagst, okay, du hast auch Drachen, die da unten unterwegs sind und da ihr Reich haben und ihre Agenda und ihr Inhort oder sowas. Und vielleicht sehen die auch ein bisschen anders aus, ne? Also so ein funguiden Drachen oder sowas.
Ja, oder vielleicht haben die auch eine gute Möglichkeit, zwischen den einzelnen Ebenen zu wechseln. Also gerade Drachen, die als klassischerweise auch Feuerkreaturen, könnte ich mir auch vorstellen, dass die halt in so einem Vulkanschlot auch irgendwo wohnen und dementsprechend dann auch von tief unter der Erde rauskommen können, um quasi zwischen Ober- und Unterwelt dann zu wechseln.
Genau, ich habe mir auch noch, habe ich hier noch bei meinen Notizen, Höllendarstellung, genau, also Reise zum Mittelpunkt der Erde. Also das Motiv ist ja auch alt, ne? Es gibt ja auch schon ganz vielen Filmen verarbeitet, also gut, irgendwelche Spinner, die an die Hohlwelt glauben und sowas. Aber ich sag mal so, in den Fiktiven verarbeitet, so Reise zum Mittelpunkt der Erde, wo es halt auch noch Dinosaurier gibt und sowas. Das finde ich, ist ja eigentlich auch, fand ich total, total spannend, wo du sagst, okay, ja, die prähistorische Welt ist dann auch irgendwie am Start. Ja.
Mhm.
Und auch so filmisch habe ich mir so ein paar Sachen mal aufgeschrieben, so als Inspiration.
Mhm.
Also Reise zum Mittelpunkt der Erde, natürlich, den gibt es ja auch mit jünger ist es auch nicht mehr die Verfilmung. Also ein Film, der so für mich so ein ziemlich guter Horrorfilm ist, The Descent. Mhm. Ich weiß nicht, die gibt eine Gruppe von Frauen, die quasi so in eine Höhle klettern und dann gibt es so ein Cave-In und es kommt raus, dass die eine sie in eine Höhle geführt hat, die keiner kennt und da kommt auch keiner. Und dann müssen sie sich nur nicht nur irgendwie halt mit der Dunkelheit und ihren inneren Gruppenkonflikten rumschlagen, sondern irgendwann tauchen da auch noch so Troktolytartige Wesen auf, die da überlebt haben. Das ist auch, also sagen wir so, wenn man sagt, wenn man jetzt Unterreich Horrorelement reinbringt, der Film, der ging auf jeden Fall da gut unter die Haut, finde ich. Ja.
Mhm.
Und so dieses mit den Märkten, da finde ich eigentlich auch, gibt bei Hellboy The Golden Army, also bei dem zweiten Film, gibt es auch so eine schöne Darstellung, da gibt es diesen Trollmarkt. Also ist ja eigentlich so eher feenreich, aber das finde ich auch immer sehr cool, wie ich mir so, wenn man sagt, man hat so diese ganz viele weirde Kreaturen, die sich auf so einem Markt tummeln, das fand ich auch ziemlich, ziemlich coole Darstellungen.
Mhm.
Und so von Monstern und sowas, Pitch Black mit so dieser erste Riddick-Film, den fand ich eigentlich auch ganz cool, so dieses Sci-Fi-Ding, ne? Also das ist ja was man, wenn jetzt an Sci-Fi denkt, auch so, sag mal, planetar spielen kann. Also klar, du kannst überall auch dann Unterreich auf Planeten spielen, aber du kannst auch sagen, so ein Dunkelheitsplanet wie bei Pitch Black, ist halt auch super spannend. Also da sind ja auch dann die Kreaturen, die da auftauchen, die reagieren dann auf Gehör und sowas. Sie haben keine Augen, sondern halt nur diesen Gehörsinn und sowas. Der ist auch ganz spannend. Also finde ich immer ein cooler Film.
Ja, ich fand noch ganz cool City of Amber. Der ist zwar ein bisschen mehr Steampunk, aber da geht es quasi auch darum, dass es so eine apokalyptische Welt quasi gibt und alle sind quasi jetzt in unterirdischen Städten. Okay. Und trauen es nicht mal an die Oberfläche. Und das heißt, bei denen ist halt auch irgendwie Licht eine wichtige Ressource und die haben dann irgendwie so mutierte Riesenmaulwürfe, die dann irgendwie ihnen auch zum Problem werden und haben also so Gewächshäuser, wo sie dann entsprechend auch Sachen züchten, die unter der Erde gut wachsen können.
Okay.
Und da geht's dann quasi auch drum, also warum sie quasi unter der Erde sind und ob sie wieder an die Oberfläche können und wie sie sich da quasi organisieren und wie sie dann auch mit so, keine Ahnung, Erdbeben klarkommen, die ja dann auch durchaus mal die Stadt dann durchschütteln können.
Das ist auch gut, Erdbeben.
Ja.
Gutes Motiv. Da gibt es auch einen Film, auch mal ein bisschen Dark City. Kennst du den noch? So ein bisschen weird.
Ganz dunkel, ja.
Ja, dunkel ist das Stichwort. Der ist auch also extrem bedrückt ist und auch keiner hätte fragt. Also dieses Motiv von so einer Stadt in der Dunkelheit fand ich auch irgendwie ganz spannend.
Und ich kann mich noch dunkel an einen Horrorfilm erinnern, Eden Lock. Das ist so ein Sci-Fi-Horrorfilm, wo jemand in der Höhle aufwacht.
Okay.
Ich habe noch im Kopf, dass ich den auch atmosphärisch sehr, sehr cool fand. Wo es, glaube ich, auch um irgendwie mutierte Pflanzen, glaube ich, geht. Also irgendwie so eine Art Wurzelnetzwerk, das irgendwie mutiert ist. Muss ich aber auch mal wieder gucken. Aber den habe ich auch als echt gut in Erinnerung.
Das klingt aber abgefahren. Ja, also passt ja auch gut zur Wildnis. Wurzel. Die runterhängen.
Gerade bei Pilzen, dieses Mycelium, diese ganzen Verästelungen, die dann durch den Stein durchwachsen, wie die Pilze miteinander kommunizieren können. Das ist ja auch ein sehr, sehr cooles, spannendes Motiv.
Ja, also Pilze natürlich als handelndes Wesen, Volk und so weiter, dieses Infizierungsmotiv, das ist eigentlich sehr cool. Gibt ja auch nochmal dann diese Pilz- und Verfallsgöttin, glaube ich, die spielt auch bei Out of the Biz eine größere Rolle. Das finde ich auch noch ganz spannend, ne? Also wie passt denn so ein Unterreich in deine Mythologie? Also welche Götter sagen, also jetzt sind das deren Dunimene, das ist, also bei Forgotten Realms ist jetzt natürlich Lot und vierte Edition dann der Torok. Also wie gesagt, das finde ich, wenn ihr irgendwas holen wollt im Bereich D&D eben für eine ziemlich coole Welt, dann würde ich wirklich dieses Fourth Edition Underdark Buch empfehlen. Das ist wirklich richtig cool. Genau, und dann auch so, wie ist es dann, wenn du zum Beispiel jetzt an Fantasy denkst mit Klerikern, wie gehst du damit oben, ne? Also, dass der Sonnengott in der Dunkelheit mit dann, solche Sachen, glaube ich, sind sehr, sehr spannend, ne?
Ja, ich glaube, viel Inspiration uns gegenseitig an den Kopf geschmissen.
Ich habe noch ein Spiel, was noch sehr spannend ist, und zwar Heart, The City Beneath. Das ist quasi von The Spire. Vielleicht kennt das, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ich glaube noch nicht.
Mhm. Ich glaube mal, also angeteasert, ja.
Ja, das ist ja auch so ein Rollenspiel, das auch dieses Resistance Engine heißt, das System. Also da geht es ja auch um, da sind die dunkle Elfen quasi die Unterdrückten, die in so einem riesigen Turm, also wie so eine Megacity leben, und du spielst quasi so Widerstandskämpfer gegen die Elfen. Und da wird auch in dem Setting, das ist ja auch recht, wird immer das Heart beschrieben, diese Stadt unter der Stadt sozusagen. Das ist auch ziemlich abgefahren, das geht auch so in die Richtung, also du spielst generell wirklich die abgefahrensten Charaktere, sag ich mal, in Anführungsstrichen Klassen. Mhm. Und es geht auch darum, dass du deine, die alle darunter wollen, weil sie bestimmte Wünsche haben oder irgendwas, Probleme, die sie lösen wollen. Das ist auch ein sehr spannendes Setting. Also das ist auch ziemlich, das geht auch so eher in die Richtung, so dieses übernatürliche, over the top, surreale, bizarre geht das Ganze rein. Auch sehr spannendes Spiel. Ja. Mhm. Gut. Ich glaube, mein Gefühl ist, wir haben uns ein bisschen leer gequatscht.
Ja. Also ich glaube, wir haben es ganz gut angerissen, was wir so uns drunter vorstellen oder was wir so für Tipps und Inspirationsquellen haben. Probiert's mal aus. Schmeißt eure Gruppe mal für ein paar Sessions unter die Erde.
Genau. Können wir nochmal zusammenfassen, glaube ich, immer so ein bisschen die, ist das ein Erkundungsding, wo du sagst, du entführst jemanden in dieses Welt, oder willst du das wirklich zu dem Setting machen, zu deinem Hauptsetting, also wo man sich schon auskennt, musst du natürlich ein bisschen mehr Vorwissen bei den Spielenden säen oder sie dazu kriegen, sich selber sich anzueignen, als wenn du sagst, okay, du machst das Ganze als so eine unbekannte Welt. Also das finde ich ganz cool, dass du in einem Fantasy-Setting, ohne dass du jetzt schon wieder irgendwie ins Multiversum gehen musst, halt wirklich so eine ganz, ganz eigene Welt. Also nicht nur andere Kultur und andere Klimazone, sondern andere Kultur und andere Klimazone auf der Elf, sage ich mal. Also wirklich krass anders, krass fremd. Und wenn du sowas Lust hast, unterreicht, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool. Ja. Und man muss halt aufpassen, sage ich nur dazu, wenn man da unten ist, so schnell kriegst du nicht wieder raus.
Mhm. Ja, cool. Also ich habe das Veins of the Earth Buch schon sehr relativ lange hier bei mir im Regal stehen. Ich wollte das immer schon mal mit einer Gruppe machen oder einer Gruppe antun. Bin aber leider dazu noch nicht gekommen. Vielleicht jetzt.
Da kam doch auch, glaube ich, dein Halloween-Monster her, ne? Dieses seltsame Traumwesen, wo man in diese Träume reinläuft und von dem dann quasi parallel ausgesaugt wird.
Genau, ja.
Sehr schön, ja. Genau, also das, glaube ich, auch eins der Dinge, ne? Also dieses fantastische Welten in der Dunkelheit und das Ganze noch ein bisschen verschwimmen lassen mit anderen Reichen und halt wirklich abgefahrene Monster, die es sonst nirgendwo anders gibt. Genau. Mhm. Und Gedanken sich darüber zu machen, welche Fraktionen gibt es denn da unten? Wie kann man die wie können die Charaktere die vielleicht dann nutzen, oder wem schließen sie sich an oder wem schließen sie sich nicht an, oder wo finden sie sich als Gefangene wieder? Oder das, glaube ich, auch noch sehr spannend, so diese ganze politische.
Ja.
So, ja. Nagel rein, fertig für heute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei, uns ein bisschen zuzuhören und mit uns nach unten zu steigen. Und könnt ein bisschen was mitnehmen. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare bei Spotify, wie eure Erfahrungen mit Unterreich sind. Also ob die hinausgehen über, sage ich mal, die schon genannten Romane und Geschichten, oder wirklich schon mal da eine Kampagne gespielt habt oder nochmal einen Ausflug hier gemacht habt. Lasst es uns wissen. Und ansonsten sage ich vielen Dank, Dominik. Und wir hören uns das nächste Mal bei
Dungeon Starter. Macht's gut.
Bye, bye.
Dungeon Starter. Der Podcast fürs Rollenspiel leiten und spielen.